Ich habe jetzt knapp eine Stunde mit Tarkes Würger nicht nur über sein aktuelles Buch für Polina gesprochen, sondern eigentlich über sein Leben. Ich wollte von ihm als Vorbereitung für den bald erscheinenden Buchclub wissen, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Muss man beim Spiegel gearbeitet haben, um Romane zu schreiben wie für Polina? Was macht ein Shitstorm mit einem? Und kann man als Autor zu überheblich sein? All das haben wir besprochen und ich war sehr zufrieden mit diesem Gespräch. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Bist du ein Wunderkind?
Nein, natürlich nicht. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen.
Also, aber wer gibt einem denn überhaupt dieses, also wer ist berechtigt, einer Person das Attribut Wunderkind zu geben?
Ja, ich glaube, die Masse. Also ich würde sagen, wenn das genug Leute sagen, dann ist es mit Sicherheit eine sehr schöne Bezeichnung, die vermutlich jeder Autor gerne hätte, aber will ich auch gar nicht sein. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich mir vieles von dem, was ich so habe, dass ich mir das erarbeitet habe. Also ich glaube, Schreiben hat sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun.
Aber du bist ja schon eher als Küken zum Spiegel gekommen. Du warst jetzt kein arrivierter Autor, hast nicht die Station gemacht, die ein Spiegelautor vorher macht, sondern du warst jung. Und wurdest dann dort dahin geholt? Wie alt warst du, als du zum Spiegel geholt wurdest?
23.
Extrem jung.
Sehr jung, aber ich muss sagen, also auf eine gewisse Art bin ich schon einen üblichen Weg gegangen. Ich war vorher auf der Henri-Nann-Schule, das ist eine Journalistenschule. Und ich war da auch, weil ich das Ziel hatte, irgendwann große Reportagen schreiben zu dürfen. Und habe gesehen, dass die meisten Autoren, die ich damals so bewundert habe, dass die von der Nannenschule kamen.
Wann ist denn dieser Wunsch entstanden? Weil ich finde diesen Wunsch nämlich extrem bizarr zu sagen, ich möchte gerne große Reportagen schreiben. Viele andere Menschen sagen, ich möchte gerne Operationen machen, ich möchte gerne zum Mond, ich möchte Züge führen. Aber du hast gesagt, ich will Reportagen schreiben. Wann ist dieser Wunsch entstanden?
Mein Vater war sein Leben lang Lokalredakteur in Hannover und ich habe relativ früh mitbekommen, was es heißt, Reporter zu sein. Ja, das waren nicht die ganz großen Reportagen, aber er hat mich mitgenommen auf die Arbeit. Das heißt, als ich ein Kind noch war, war ich mit im Gefängnis und mit im Zirkus und solche Geschichten. Und was ich so toll finde am Journalistenberuf ist, dass du Menschen treffen kannst, die mit großer Leidenschaft irgendetwas tun und dass du diese Menschen so lange befragen kannst für gewöhnlich, wie du willst und dass du im besten Fall sogar dabei sein kannst, wenn sie irgendetwas Besonderes erleben. Und als ich fertig war mit der Schule, hatte ich eigentlich genug davon, dass mir, so war meine damalige Perspektive, alte Menschen erzählen, wie die Welt funktioniert und wollte lieber beim Erleben dabei sein. Und dafür ist dieser Beruf des Journalisten oder des Reporters ein gutes Ticket. Und so bin ich dann sehr, sehr jung, also nach dem Abitur, kurz danach zur Münchner Abendzeitung gekommen und habe da als Lokalreporter gearbeitet. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass es zusätzlich zu diesem tolle Leute treffen und bei interessanten Sachen dabei sein, das Schreiben gibt, was mir sehr, sehr schnell sehr viel Freude bereitet hat.
Ich hatte, das ist eigentlich eine Frage, die ich für später hatte, eine richtig doofe Frage, die Autoren und Autorinnen richtig kacke finden. Und zwar die Frage nach dem, wo bist du in deinem eigenen Buch? Ich hatte aber beim Lesen von Hannes Prager sehr oft das Gefühl, dass du das bist. Und ich habe mich gefragt, ist das Umzugsunternehmen, für das Hannes arbeitet, der Spiegel? Und ist Diogenes Deutsche Grammophon?
Nein, also das ist schlauer als das, was ich mir denken würde beim Schreiben eines Romans. Aber nein, ich habe... Also das führt jetzt auch total weit, weil man müsste das Buch jetzt genau kennen. Also dieses Möbeltransportunternehmen, für das die Hauptfigur des Romans für Polina arbeitet, ist für Hannes eigentlich nur eine Durchgangsstation. Und ich habe beim Spiegel 13 Jahre lang gearbeitet und ich habe davon fast die ganze Zeit die Arbeit geliebt. Also ich habe in meinen 20ern diese Arbeit als Spiegelreporter als das größte Geschenk überhaupt erlebt. Und ich habe unter so vielen tollen Menschen und mit so vielen tollen Menschen arbeiten dürfen. Ich habe jeden Tag was gelernt. Ich habe ständig irgendwie rumgesessen in Konferenzen und habe gedacht, die sind alle schlauer als ich. Und das ist eine Situation, die ich gern viel häufiger hätte heute und die ich jedem jungen Menschen wünsche. Dass man umgeben ist von Leuten, die man anhimmelt und bewundert. Und so ging mir das beim Spiegel. Ich konnte es gar nicht glauben. Also als ich das erste Mal Alexander Smolczyk getroffen habe oder Matthias Geier oder Alexander Osang das waren meine Stars, meine absoluten Superstars. Da konnte ich die Texte teilweise so nicht auswendig, aber die habe ich viele, viele Male gelesen. Und ich war selber überrascht, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, der heißt Der Club. Da war ich selber überrascht.
Das ist dann sogenannter, glaube ich, ein sogenannter Achtungserfolg, ein Debüt, das du geschrieben hast, das sofort erfolgreich wurde. Das war sofort ein Bestseller.
Ist Achtungserfolg nicht, ist das ein Achtungserfolg?
Nein, das ist das, wo keiner hat damit gerechnet, dass plötzlich, also davon auszugehen, dass das erste Buch gleich ein Erfolg wird, ist ja, davon kannst du nicht ausgehen. Es wäre sehr arrogant, wenn du davon ausgehen würdest.
Ja, bin ich auch nicht. Und der Weg, rückblickend, wenn man jetzt so überlegt, Der Club war ein Bestseller, dann könnte man denken, ja, das ist super gelaufen. Aber so hat sich das überhaupt nicht angefühlt, wie das meistens so ist mit Erfolg, während dieser Roman entstanden ist. Also weil mir hat zwar das Schreiben Spaß gebracht, aber ich habe auch gemerkt, wie limitiert so am Anfang von so einer schriftstellerischen Laufbahn gezwungenermaßen die Werkzeuge sind, die man zur Verfügung hat. Und ich habe einfach schlicht Absagen bekommen. Also wir haben das bei vielen Verlagen angeboten und die wollten es nicht drucken, weil es ihnen nicht gefallen hat. Und ich habe auch am Anfang, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, niemand will Romane von Journalisten lesen, habe ich das natürlich geglaubt. Und habe gedacht, das schreibst du jetzt vor allen Dingen für dich selbst, weil es dich interessiert, einen Roman zu schreiben. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass sich dafür jetzt wirklich andere Menschen interessieren. Und ich habe auch damals, bevor ich Erfolg hatte, nie über Erfolg nachgedacht. Das war überhaupt keine wirkliche Variable.
Mhm. Ist das vielleicht auch der Grund, warum du als Schriftsteller, Schriftstellerin erfolgreich werden kannst? Weil kann man diesen, also es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, in der der Erfolg weniger planbar ist als die Literaturbranche, weil du nicht weißt, was ein Bestseller werden kann.
Ja.
Es gibt kein Patentrezept. Also hättest du ein Buch geschrieben über erotische Drachen, hätte das ein Riesenflop werden können. Oder auch ein Bestseller, man weiß es nicht. Und dann wird es plötzlich ein Bestseller, neben zum Beispiel deinem Buch. Also ich glaube, du hast ja die Bestsellerliste letztes Jahr wirklich lange geteilt mit erotischen Büchern mit Drachen drin. Also so.
Ja, ich sollte die, glaube ich, öfter lesen, diese Romantasy.
Ich habe es einmal versucht.
Ja.
Ja.
Ich habe ein bisschen was davon gelesen und ich war fasziniert davon, wie gut ich es fand.
Mhm.
Aber ich war letztes Jahr konstant eigentlich so aufgeregt, dass ich kaum zum Lesen gekommen bin. Dementsprechend waren so die Bücher, die mich immer wieder weiter nach unten gedrängt haben auf der Bestsellerliste. Das sind keine Bücher, die ich gelesen habe. Ich glaube, so keinen Erfolg haben zu wollen, muss nicht zwingend eine Zutat sein, um dann Erfolg zu haben. Ich glaube, und das ist ja das Tolle an Literatur, die ist eben so individuell, wie die Menschen sind. Ich glaube, es gibt auch Autoren, die sagen, ich will jetzt den absoluten Mega-Bestseller schreiben und einen Plan machen und dann diesen Bestseller hinlegen. Also Dan Brown ist so erfolgreich geworden. Jetzt kann man sagen, ja gut, Dan Brown wird nie den Nobelpreis gewinnen. Und
Moment. Kannst du dir vorstellen, den Nobelpreis zu gewinnen? Heißt es das, dass du sagst, also
nein.
Okay.
Nein. Also
ich finde es auch witzig, ich habe gerade mit irgendjemand anderem über Jenny Erpenbeck, und wir beide haben darüber, Jenny Erpenbeck gesprochen, ja. Die mögliche Nobelpreisgewinnerin die aus Deutschland.
Die wird ihn gewinnen.
Das ist immer noch natürlich, so, dass das absolute die oberste Kante des Erfolgs im Literaturbetrieb ist der nach dem Nobelpreis kommt nichts mehr. Das ist so.
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man will. Also, ich weiß noch, das war ein ganz entscheidender Punkt in meiner Laufbahn als Schriftsteller, war, bevor ich für Polina geschrieben habe. Da hatte ich 4 Bücher geschrieben und hatte Erfolge gehabt und Misserfolge. Und ich glaube, wie das so im Leben dann ist oder wie ich hoffe, dass es irgendwie so bleibt, zumindest bei mir, ist, dass ich mich gefragt habe, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Und ich habe mich mit einer Verlegerin unterhalten, die ich sehr schätze. Und es ging um die Frage, ob ich in ihrem Verlag veröffentlichen möchte. Und sie hat mich die Frage gestellt, was willst du eigentlich erreichen mit deinen Büchern? Und ich saß da, nachdem ich 4 Bestseller geschrieben hatte und in viele Sprachen übersetzt war und dachte, ich habe einen totalen Plan und ich konnte nicht antworten auf die Frage. Also mir ist noch nicht mal spontan was eingefallen und ich habe dann darüber nachgedacht und ich habe dann irgendwann gedacht, was ich wirklich möchte mit meinen Büchern ist, Menschen zu berühren.
Mhm.
Und da liegt auch eine große Befreiung drin. Also ich glaube, sowas wie Platz 1 der Bestsellerliste oder irgendwie andere Autoren reden ja immer darüber, was für Preise sie gewinnen wollen oder wie unwichtig das ist, dass sie irgendwelche Preise gewonnen haben und so weiter. Das sind wirklich Gedanken, die mich nicht beschäftigen. Ich freue mich über jeden Preis, den ich gewinne, und ich freue mich auch über jeden Roman, den ich verkaufe. Und irgendwie, ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, als ich auf Platz 1 war. Aber das, was mich wirklich nachhaltig erfüllt, ist, dass Menschen sagen, dein Buch hat mich berührt.
Ich glaube, dass für Paulina ein Buch ist, was wirklich sehr viele Menschen berührt hat. Und ich glaube auch, der Grund des Erfolgs ist, dass die Leute was gefühlt haben.
Ja.
Dass sie das, also du konntest es kaufen, weil Leute gesagt haben, das Buch hat mich zum Weinen gebracht. Das war, glaube ich, das Häufigste, was ich auch in der Buchhandlung meiner Mutter gehört habe. Das, was auch, glaube ich, Menschen erzählt haben, meiner Mutter als Verkäuferin deines Buchs, die gesagt haben, so, ich habe deswegen geweint. Und deswegen haben die Leute das gekauft.
Ja. Was irgendwie schön ist. Also was schön ist, weil es verrät so viel Hoffnungsvolles über die Menschen da draußen. Also wenn Menschen danach suchen, nach irgendwie echten Gefühlen, nach so einem Moment des Innehaltens ja auch, weil ich glaube, Lesen ist immer so ein Moment des Innehaltens und der Ruhe und Moment, in dem man nicht auf dem Handy rumdaddelt oder sich Sorgen um irgendwie die Steuererklärung macht, sondern ein Moment, in dem man sich voller Hingabe einem Roman widmet. Deswegen schätze ich das Lesen so sehr. Und das ist besonders schön, wenn es dann klappt. Ja.
Ist das was, was man beim Spiegel lernt? Weil das habe ich mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt. Ist das so, was, wie viel ist da Handwerk von der Henry Nannen und von 13 Jahre Spiegel?
Also es gibt sehr gute Schriftsteller, die vom Spiegel kommen. Also Dirk Kurbjuweit, Christian Kracht, Jochen Gutsch, Alexander Osang, die schreiben alle tolle Bücher.
Und haben Sie den Spiegel gebraucht? Hast du den Spiegel gebraucht, um hier jetzt zu sitzen und über für Paulina zu sprechen?
Also ich kenne die Autoren nicht gut genug. Also ich kenne manche von denen gut, aber ich kenne die nicht als Autoren gut genug, auch weil die alle älter sind als ich, um beurteilen zu können, wie wichtig der Spiegel für ihre Entwicklung als Autor war. Aber ich kann sagen, ich war so unfertig als Mensch und als Autor, als ich zum Spiegel gekommen bin. Ich habe den definitiv für alles Mögliche gebraucht. Dafür einen geraden Satz schreiben zu können, dafür zu lernen, Menschen zuzuhören. Ja? Ich habe immer das Gefühl, das merkt man immer bei so Abendessen mit sehr vielen erfolgreichen Leuten, da wollen eigentlich alle nur labern. Und ich denke mir immer so, und ich quassel manchmal selbst richtig viel. Und wenn ich so einen Abend hatte, wo ich mehr geredet habe, als ich eigentlich wollte, dann sitze ich manchmal danach im Auto und denke so, wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit gelabert? Ich weiß doch eh alles schon, was ich sage. Ist doch viel interessanter, jemandem zuzuhören. Und als Reporter bist du gezwungen, die Klappe zu halten und zuzuhören. Da interessiert es wirklich niemanden, was du zu sagen hast. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Und was ich auch gelernt habe beim Spiegel, ist, mit Kritik umzugehen. Ne? Also wir hatten eine sehr gesunde, also über den Spiegel gibt es ja alle möglichen Geschichten, auch sehr, sehr viel Kritik. Vieles davon kann ich nicht teilen. Also ich muss sagen, ich habe tolle Chefs gehabt, die ein ernstes Interesse daran hatten, dass ich vorankomme als Autor und auch als Typ. So, ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt, die mir immer geholfen haben.
Und wie wichtig ist es eigentlich, dass du einen Förderer hast oder eine Förderin, dass da jemand ist, der sagt, aus Tagesbürger, aus dem mache ich was. Und wer war das bei dir?
Das war Matthias Geier bei mir. Der ist mittlerweile nicht mehr beim Spiegel, der arbeitet nicht mehr. Der war der Ressortleiter des Reportageressorts und der ist so gut, wenn der mal einen Roman schreiben würde, dann bin ich auf jeden Fall, stehe ich mit meinen Büchern weit, weit hinter seinem Können.
Er hat noch keinen Roman geschrieben.
Nee, ich glaube, das interessiert ihn nicht.
Ich frage mich sowieso, was ist der Grund, dass du die Entscheidung triffst? Wir beide schreiben ja Bücher. Was ist der Grund, dass du sagst, ich muss jetzt auf 250 Manuskriptseiten erzählen, was ich erfahren habe oder was ich fühle, oder ich möchte gerne auf diese Anzahl Seiten Menschen etwas fühlen lassen? Also woher nimmst du das Selbstbewusstsein zu sagen, ey, ich darf das und ich kann das und Leute sollten das auch lesen, was ich geschrieben habe?
Ja, während des Schreibens kann man sich immer einreden, das musst du ja nicht abgeben, das muss ja gar nicht gedruckt werden. Das heißt,
wie oft sagst du, ich zahle das zurück, mein Vorschuss?
Habe ich schon.
Ich habe es auch
also
schon.
Gesagt habe ich es noch nicht.
Also gedacht.
Ich habe es bestimmt auch schon gesagt.
Ja.
Aber Also ich habe keinen Zweifel daran, dass ich ein Buch zustande bekomme. Aber ich habe große Zweifel an den Büchern. So, ne? Also ich bin pragmatisch genug, um zu wissen, dass ich irgendwie, dafür arbeite ich auch schon so lange als Autor. Ne? Auch als Journalist lernst du irgendwann, du kriegst die weiße Seite schon voll. Die Frage ist nur, ist es am Ende so, dass du damit zufrieden bist und im besten Fall stolz drauf sein kannst? Mhm. Und also der Grund, warum ich schreibe, der klingt leider nicht besonders sympathisch, aber mir macht es halt Spaß. Mhm. Also ich schreibe
eigentlich. Ich finde das aber ein legitimer Grund.
Ja, also ich schreibe eigentlich für mich.
Ja.
Also ich denke ehrlich gesagt nicht mal an die Leser, wenn ich schreibe. Und das wurde ich häufiger mal gefragt und glücklicherweise erst recht nicht an Kritikerinnen und Kritiker, sondern ich denke eher an die Geschichte und was es da für mich zu entdecken gibt. Und wenn ich so drüber spreche jetzt, das ist Zufall, aber dann ist es eigentlich sehr ähnlich wie das, warum ich irgendwann mal Reporter geworden bin. Weil es gibt ja ganz viel zu entdecken in unserer inneren Gedankenwelt, was nicht so präsent ist im Alltag. Und das Schreiben ist eine geniale Möglichkeit, da Zugang zu finden. Und ich bin immer wieder erstaunt, was da alles so zu Papier kommt.
Aber wie machst du dich davon frei, dass du nicht für andere schreibst, sondern für dich? Du weißt ja, du wirst gelesen und du weißt, du wirst im Zweifel kritisiert. Du wirst beschissen gefunden, du wirst gut gefunden. Wie führt das nicht dazu, dass du beim Schreiben, während des Schreibens, verrückt wirst und anpasst dich an einen?
Also ich muss sagen, ich habe schon sehr verschiedene Phasen durchgemacht als Autor. Ich habe nach dem Erfolg meines Erstlings, der Club, habe ich den Erfolg sehr genossen und wollte einfach mehr davon haben.
Warst du arrogant?
Mit Sicherheit in meinen schlechten Momenten war ich auch arrogant. Ich war vielleicht zu selbstbewusst, ja.
Ja.
Also ich war definitiv, ich dachte, ich hab's raus, ja. Und ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, was Literatur angeht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man zweifelt. Ich habe irgendwann mal zu meiner Literaturagentin gesagt, ich habe so große Zweifel daran. Zu Pauline habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, ich habe so große Zweifel daran und ich weiß, da ist noch so viel, was ich tun müsste und ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Und sie hat zu mir gesagt, der Moment, in dem du aufhörst zu zweifeln, wird der Moment sein, in dem du aufhören wirst, gute Bücher zu schreiben. Und ich glaube, dieses Zweifeln gehört dazu. Ich glaube tatsächlich, dass Zweifeln sogar sowas wie den Kern des Schreibens ausmacht. Weil im Grunde genommen ist jedes Satzende ist sowas wie eine Weggabelung. Und diese Weggabelung ist unendlich vielfältig. Man muss sich immer entscheiden, wo man als nächstes lang geht, welchen Satz man als nächstes schreibt. Ob im nächsten Satz ein UFO landet oder eine Axt fällt oder die Hauptfigur die andere Hauptfigur küsst oder ersticht. Und das heißt, wir alle Autoren zweifeln ständig, hoffentlich, an ihren Geschichten. Und wenn nicht, dann sind sie einfach stumpf, weil dann sind sie platt. Dann ist es so einfach, dann ist es offensichtlich, wo es hingehen muss. Und man möchte ja keine Bücher lesen, wo man denkt, ja gut, das musste ja so kommen, sondern man möchte Bücher lesen, die einen überraschen und dadurch begeistern, glaube ich
zumindest. Ich finde es spannend, dass du es als Zweifeln beschreibst. Ich habe mit Hilfe meiner Therapeutin erarbeitet, was dieses Schreiben ist und am Ende ist es eine Zwangsstörung. Du musst es zu Ende erzählen.
Ja, du kennst ja nicht meine ganzen Romananfänge, die ich nicht zu Ende erzählt habe. Also, nee, das bei mir.
Aber der Anfang ist ja der nicht beendete Anfang, ist ja der Anfang, also es ist ja der Gedanke, der zu dem nächsten führt. Also, ja. Du legst es weg, aber es wird was anderes draus.
Ja, ich glaube im Moment, ich schreibe jetzt nach Paulina noch nicht am nächsten Roman. Ich glaube, einige Leute wären froh, hätte ich eine Zwangsstörung, die dazu führt, dass ich jetzt schnell das nächste Buch zu Ende schreibe. Aber ich habe eher das Gefühl, ich muss jetzt erstmal irgendwie in Ruhe in mich reinhorchen und wieder so das Interesse daran finden, etwas zu erzählen, was ich in Paulina noch nicht erzählt habe.
Hattest du nach dem Club das Gefühl, in dieser, wir haben es, glaube ich, Überheblichkeit gerade genannt, sagen, ich kann alles schreiben?
Nee.
Nee, also, weil ich mich frage, du hast Stella kam danach.
Ja.
Du hattest mit Stella einen formidablen Shitstorm, der dir, wie allen, die Shitstorms hatten, auch die Beine weggerissen hat. dir wurde vorgeworfen, dass du dich übernommen hast an einem Thema, dass du diese Art Themen nicht hättest schreiben dürfen, dass du nicht geeignet dafür bist als Autor, was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist, weil erstmal kannst du dich ja hinsetzen und schreiben. Und ist das vielleicht ein Ergebnis gewesen, dass du sagst, ich traue mir alles zu?
Also Stella war schon fertig, als der Club erschienen ist. Das heißt, es war nicht so. Also es war nicht so, aber wenn ich so zurückblicke auf die Publikation damals, dann hätte ich, glaube ich, viel vorsichtiger sein sollen. Also weil ich glaube, wenn ich mich so selbst anschaue, ich glaube, die Fehler, die damals auch dazu geführt haben, dass ich so heftig kritisiert wurde, die lagen nicht im Buch, sondern die lagen vor allen Dingen im Umgang mit dem Buch. Und da würde ich rückwirkend sagen, das hatte schon was damit zu tun, dass ich vorher diesen großen Erfolg gehabt hatte und einfach auch von allen gelobt wurde. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, das so verrissen zu werden. Und gleichzeitig, du hast es gerade schon angedeutet, das war für mich schon heftig. Also das war auch so eine widersprüchliche Zeit, weil einerseits haben so 5, 6 Feuilletons mich wirklich heftig und gnadenlos über Wochen interessanterweise auch immer wieder verrissen. Und andererseits haben wir mehr als ein Dutzend Auslandslizenzen verkauft. Wir waren auf Platz 4 der Bestsellerliste, haben sehr, sehr viele Bücher verkauft. Und ich habe auch da sehr viele Menschen erlebt, die dieses Buch gern gelesen haben.
Und ich habe es damals, da kannten wir uns noch nicht, mit großer Faszination gelesen.
Ja, ich glaube auch, dass das Buch eine interessante Chance bietet, über die Verbrechen der Nazis zu sprechen, nach wie vor. Und es wird glücklicherweise auch nach wie vor gelesen. Und das Interessante war dann danach, dass, also da wurde es dann für mich als Autor wirklich spannend, weil also das dritte Buch wiederum war fertig, bevor Stella erschien. Das dritte Buch fällt so ein bisschen aus der Reihe, weil es der Lebensbericht eines Holocaust-Überlebenden war. Das war dann, weil es vorher eben diese heftige Kritik gab, sehr unangenehm für mich, es zu publizieren, weil ich Angst hatte, dass es nochmal passiert.
Das habe ich mich damals, ich weiß gar nicht, ob wir darüber hier geredet haben, das habe ich mich damals gefragt, woher kamen nach der Club plötzlich 2 Bücher mit dieser Thematik? Gab es dafür einen Auslöser oder war das einfach, fandest das interessant?
Ich glaube, dass als deutscher Autor, der der Nachfahre von Tätern ist, was ich bin, wie die meisten deutschen Autoren, ich glaube, dass es eine Verantwortung für uns gibt, uns auch mit diesem Thema literarisch zu beschäftigen. Mit was sonst? Und mir hat jemand von Stella Goldschlag erzählt, die in den 40ern in Berlin gelebt hat und eine junge Jüdin war und die von den Nazis dazu gezwungen wurde, mit ihnen zu kollaborieren, weil sonst die Nazis ihre Eltern ermordet hätten. Und die Geschichte fand ich stark und ich habe das Sachbuch dann über sie gelesen, was es gab. Und dieses Sachbuch ist ein tolles Sachbuch, ist von Peter Wyden, das kann ich jedem ans Herz legen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, so viele Fragen sind unbeantwortet, darüber möchte ich einen Roman schreiben. Weil es so eine Mischung war aus Erschütterung und Faszination für die grausame Geschichte dieser Frau, für auch die vielen Graustufen innerhalb ihrer Geschichte. Und gleichzeitig, weil ich es wichtig finde, dass wir uns als Deutsche nach wie vor mit diesem Thema beschäftigen. Und dass ich dann über Noah, also mit Noah zusammen seinen Lebensbericht festgehalten habe, das war, ich würde sagen, fast Zufall, der damit nichts zu tun hatte, weil wir einen gemeinsamen Freund hatten. Und Noah war damals 92. Als ich ihn dann getroffen habe, ist er 93 geworden. Und der hatte so viel zu erzählen und hatte Angst, vergessen zu werden und hatte niemanden, dem er alles hatte erzählen können. Mhm. Und weil ich mich durch meine Recherche und auch die Arbeit an dem Roman Stella so viel mit dem Holocaust beschäftigt hatte und immer wieder an dieses Gefühl gekommen bin, dass man als Deutscher Verantwortung übernehmen möchte für die Taten unserer Vorfahren und es sehr wenige Gelegenheiten dazu gibt im Alltag, habe ich gedacht, jetzt bietet sich mir eine Gelegenheit, indem ich Noahs Geschichte festhalte. Und das machen zu dürfen, war mit das Wichtigste, was ich bisher, vielleicht das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Noah ist mein Freund geworden. Ich habe mehrere Monate bei ihm in Israel verbracht. Ich habe ihm mehrere Monate lang zugehört. Wir haben das zusammen erarbeitet. Ich habe das aufgeschrieben, er hat es gelesen, redigiert. Und kurz bevor das Buch erschienen ist, ist Noah verstorben. Und seine Geschichte lebt weiter. Also ich habe nach wie vor Menschen, die mir schreiben, ich habe das gelesen. Also mir hat gerade erst ein Diogenes-Kollege, Dror Mishani, ist ein israelischer Krimi-Autor, der hat gerade Noah Kligers Geschichte gelesen im Bunker in Tel Aviv, wo er Schutz sucht vor den Bombenangriffen. Und Dror hat gesagt, dass er froh ist, dass diese Geschichte festgehalten ist. Und das auch machen zu dürfen, wenn man sonst Romane schreibt, wo es zwar schön ist, wenn die jemand liest, aber nicht ganz so wichtig, es war ein Geschenk am Ende für mich.
Würdest du sagen, dass Menschen, die jetzt für Paulina lesen, also neue Leserinnen und Leser, die dich entdecken, auch dann zu den anderen Büchern greifen? Und was bedeutet dir das, dass sie plötzlich diese Geschichte lesen und Berührung mit dieser Geschichte bekommen?
Ja, das ist ein Glück daran, wie ich als Autor bin. Das kann ich gar nicht so richtig beeinflussen. Also, weil
ich glaube, dass die Leute, die für Paulina lesen, ein Großteil der Menschen sind eigentlich nicht Leute, die früher die Stella gekauft hätten oder Noah gekauft hätten, ohne das als Wertung zu meinen, sondern einfach, es ist eine andere Leserschaft.
Da bin ich mir nicht so sicher, das weiß ich nicht so genau. Und ich weiß aber wiederum, dass sehr viele Leute, sehr viele Leserinnen und Leser, die für Paulina gelesen haben, genau das tun, weil hinten in diesem Roman steht ja meine E-Mail-Adresse drin. Das heißt, ich weiß einigermaßen, was zumindest in einem Teil der Leserschaft so vor sich geht. Und die Leute sind nach für Paulina, was eine Liebesgeschichte ist, die irgendwie leicht ist und die nicht so wehtut, sind die, wenn die dann Noah in die Hand nehmen, was ein sehr hartes Buch ist, weil es ungefiltert erzählt von einem Mann, der Auschwitz überlebt hat, sind die überrascht vor allen Dingen. Und ich bin begeistert davon, dass die Menschen aber, und da widerspricht sich dann so ein bisschen das, was man vermutet, dass die Menschen das nicht wollen, sondern die Menschen lesen das dann zu Ende und es berührt sich natürlich auf eine völlig andere Art und Weise und dennoch findet es einen Platz so in ihrem Lesen. Und das ist schön. Ja. Es ist schön, dass jetzt mehr Menschen sich an Noah Kliger erinnern und das ist schön, dass mehr Menschen den Club lesen und über Snobismus und irgendwie Männerverbrecher in der britischen Oberschicht. Und es ist schön, dass Menschen Stella lesen und sich ein Bild davon machen können, erstens, was eigentlich dran war irgendwie an dieser Medienkritik und ob sie der Meinung sind, die war berechtigt. Und zweitens, um möglicherweise einen Roman zu lesen über eine Zeit, die ihnen das Tor öffnet dazu, sich mehr damit zu beschäftigen.
Du hast, der Roman Vorb für Paulina war Unschuld. Mhm. Das war interessant. Als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich lese so eine Great American Novel mit 400 Seiten weniger von einem Deutschen. Warum wolltest du das probieren, die Great American Novel? Weil das ist, glaube ich, das Ziel gewesen. So eine Familiensaga, ein kleiner Kriminalfall auch dabei oder ein großer Kriminalfall. Also ich habe es eher als kleineren wahrgenommen während des Lesens. Warum wolltest du das plötzlich schreiben?
Also ich habe da in den USA gelebt in der Zeit. Ich habe eine Zeit
lang, das ist voll die langweilige, einfache Antwort.
Ich habe eine Zeit gelebt, das klingt immer so großspurig, aber ich habe einfach ein bisschen Zeit in New York verbracht, habe mich dann da verliebt und war dann irgendwie da und bin zum ersten Mal ins Hudson Valley gekommen, wo dieser Roman spielt und bin seit meinem einjährigen Schüleraustausch mit 16 irgendwie begeistert und gleichzeitig immer wieder schockiert von den Vereinigten Staaten. Also ich finde, irgendwie die USA haben somit das Großartigste und irgendwie Schrecklichste hervorgebracht, was Menschen so hervorbringen können. Und war fasziniert von diesem kleinen Ort Rosendale, wo mein Roman Unschuld spielt, weil in Rosendale mal der Zement abgebaut wurde für extrem viele wichtige Bauten der Vereinigten Staaten, also für das Kapitol, den Sockel der Freiheitsstatue, für Penn Station, viele Highways und so weiter. Und dann ist die Zementindustrie eingegangen, weil künstlicher Zement entwickelt wurde und die Stadt ist so in Teilen ein bisschen so eine Geisterstadt. Das fand ich total großartig. Und dann habe ich diesen Roman geschrieben und habe einen Kriminalfall geschrieben. Das fällt mir schwerer, als eine Geschichte zu schreiben, die sich auf Beziehung und Entwicklung von Charakteren
konzentriert. Es ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Ich habe das gelesen und ich hoffe, dass das okay ist, wenn ich dich so freundschaftlich und hatte so, irgendwas hat gefehlt. Ich hab so, das war so, so ein Flirren. Das, die Geschichte flirrte so vor meinem Auge während des Lesens und ich hatte mal, da muss jetzt gleich noch was kommen. Mhm. Gleich kommt noch was, aber es kam nicht. Es war schön beschrieben und ich habe mich wohlgefühlt in diesem Ort und ich wollte auch unbedingt Ketamin nehmen und hatte große Lust, mich aus dieser Wirklichkeit rauszuholen, weil offensichtlich ein sehr wirksames Werkzeug dafür scheinbar ist. Aber es war nicht, es hat nicht das, was Fürpolina hatte, diese Vollkommenheit.
Ich finde Fürpolina auch nicht vollkommen, aber ich muss sagen, ich finde auch Fürpolina ist das bessere Buch. Ich glaube, man sollte als Autor seinen Frieden damit schließen, dass manchmal Bücher schreibt, mit denen man leben kann und manchmal Bücher schreibt, die man richtig gern mag. Und Unschuld ist ein Buch, was sehr glücklicherweise viele Menschen irgendwie begeistert und fasziniert. Und es hat gerade ein unfassbar gutes Taschenbuchcover bekommen, wo ich irgendwie happy drüber bin. Aber es ist das Buch, was am wenigsten persönlich ist für mich. Mhm. In allen anderen Büchern, jetzt mal abgesehen von Noah, weil Noah eben keine Fiktion ist, sondern eine wahre Geschichte, aber in allen anderen Büchern habe ich persönlich mehr gewagt. Und ich glaube, wenn ich mich frage heute, warum Unschuld mich selber nicht so begeistert wie zum Beispiel Fürpolina, dann glaube ich, liegt das daran, dass ich etwas wagen muss, um mich selbst richtig zu interessieren.
Was wolltest du denn mit Unschuld erreichen?
Mit Unschuld?
Mhm. Wolltest du was sein?
Nee, das nicht. Aber Unschuld war der Roman nach diesem ganzen sogenannten Literaturskandal. Und ich wollte vor allen Dingen ein Buch schreiben, das nicht so angegriffen werden kann.
Warst du unsicher?
Ja. Ja, ja. Also unsicher war ich auch, als ich Fürpolina geschrieben habe. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ja. Ich habe jeden Satz abgeklopft auf die Frage, wenn man den jetzt verdreht, kann das irgendwie gegen mich verwendet werden. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber beim Schreiben. Und ich glaube, Fürpolina war so, es gibt wirklich schlimmere Schicksale, als irgendwie Angst davor zu haben, dass man in irgendeiner Zeitung kritisiert wird. Aber wenn du Autor bist, dann ist das nicht ganz unwichtig. Und bei Fürpolina habe ich mich dann gefragt, warum habe ich eigentlich angefangen? Und also das stimmt wirklich, dass ich mal angefangen habe, weil es mir einfach Freude bereitet. Und dann habe ich mich auch gefragt, welchen Sinn das eigentlich macht, wenn ich mir diese Freude nicht erlaube. Und wenn ich mich auch frei mache davon, was irgendjemand danach Schlechtes darüber sagen könnte. Und habe einfach wieder gespielt. Und dann hat es mir auch wieder richtig Spaß gemacht. Und dann wusste ich, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Und dann ist glücklicherweise auch ein Roman entstanden, der sich für mich viel freier anfühlt als Unschuld.
Ist Fürpolina ein Märchen?
Ja, das sagen viele Leute.
Ich finde es extrem märchenhaft.
Ja, ich glaube, das liegt an den,
der Villa.
Es liegt an, dem Ton am Anfang. Also ich habe gerade auf dem Sofa gelegen bei einem Kumpel, den ich besucht habe, mit dem ich zusammen geboxt habe in England. Und,
das ist ein toller Satz. Lass uns kurz da mal einen Haken reinmachen. Erzähl mal bitte. Das ist ja auch die Genese des Clubs, glaube ich. Du warst in England, hast da studiert und hast da geboxt eigentlich noch?
Nein, ich boxe nicht mehr. Ich hatte eine Gehirnblutung und habe deswegen das Boxen eingestellt. Und mein Freund Steve, der damals der Kapitän unserer Boxmannschaft war, hat heute 4 Kinder und ist Priester der anglikanischen Kirche. Und den habe ich besucht. Und 2 dieser Kinder waren auch permanent da, als Steve und ich diesen Nachmittag verbracht haben. Und Phineas heißt er, oder Phineas heißt der, ich glaube, 2- oder 3-Jährige. Und der hatte irgendwann natürlich keinen Bock mehr, dass wir uns wie Erwachsene unterhalten. Und er wollte was vorgelesen bekommen. Und ich habe ihm auf Englisch die Märchen der Gebrüder Grimm vorgelesen. Und das muss ich sagen, das hat nicht so viel zu tun mit Fürpolina. Also die sind vor allen Dingen grausam und hart. Aber ich finde, also für mich persönlich, der auch genau die gleichen Märchen als Kind vorgelesen bekommen hat, war Märchenzeit immer eine schöne Zeit. Und wenn Menschen sagen, Fürpolina fühlt sich ein bisschen an wie ein Märchen, dann ist das auf jeden Fall ein Satz, gegen den ich mich nicht wehren werde.
Ich glaube, es meint auch das Schicksalshafte, was Märchen haben. Also es ist nicht zwingend, dass Fürpolina ihr Haar hängt aus einem Haus heraus und schläft 100 Jahre, sondern es geht darum, dass Fürpolina fühlt sich sehr schicksalshaft. Alle Entscheidungen, alle Wegscheiden, die genommen werden, sind so, haben so ein großes Tamtam.
Ja, also ich bin ein großer begeisterter Leser von sehr leisen, subtilen Büchern. Aber wenn ich selber schreibe, dann manchmal, muss ich sagen, manchmal mag ich auch das große Orchester.
Ja.
Und in Fünfolina habe ich gedacht, es ist mal wieder Zeit. Es ist mal wieder Zeit für das große Orchester. Und deswegen, also ich muss sagen, das hat auch so viel Spaß gemacht. Also zu sagen, wenn er geliebt wird, dann wird er richtig geliebt. Ja. Wenn da gestorben wird, dann wird er richtig gestorben. Wenn er gehofft wird, dann wird er richtig gehofft. Und wenn da Verzweiflung die Menschen packt, dann muss das auch richtige Verzweiflung sein. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Weil natürlich ist es nicht die Welt. Also das Tolle ist ja, das ist so eine faszinierende Facette davon, Autor zu sein. Du wirst ja an allen möglichen Maßstäben gemessen. Vor allen Dingen an den persönlichen Maßstäben von den Menschen. Und die sagen dann so, ja, also glücklicherweise bei Fünfolina ist das so, die meisten finden es irgendwie gut, aber es gibt auch Menschen, die mochten es nicht und die sagen dann so, ja, aber so ist Liebe ja in Wirklichkeit gar nicht. Und da habe ich immer gedacht, so, ja, natürlich nicht. Deswegen habe ich es ja geschrieben. Weil die Liebe, die wir wirklich kennen und in meinem Alltag ist die sehr groß, aber ich schaue mich auch immer wieder um und sehe Liebe, die ist eher klein und die ist auch eher langweilig oder die ist irgendwie verdruckst oder irgendwie verlogen oder heimlich oder so. Oder so eigentlich, was ich in Literatur am schlimmsten finde, wenn alles nur so eigentlich ist.
Und das habe ich gelernt während meiner schreiberischen Ausbildung, dass du solche eigentlich vielleicht ein bisschen, dass du das immer weglässt, gleich rausstreichen.
Ja, finde ich auch, aber das Eigentliche als Metapher ist ja noch viel schlimmer. Also wenn die Leute, wenn man merkt, die Menschen, die es geschrieben haben, die wollen wahnsinnig subtil sein. Mhm. Also ich muss sagen, also es ist ganz toll, wenn jemand das schafft. Aber ganz oft, finde ich, wirkt es so, als wäre das die Absicht gewesen. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
Also können wir Paulina auch verstehen als Anleitung zum richtigen Lieben?
Ja, hoffentlich nicht. Nein, also es ist jetzt ja auch nicht unbedingt gesund, wie Hannes da die Hauptfigur wie so ein verrückter Paulina liebt. Ich würde das, glaube ich, im echten Menschen nicht raten, sich so zu verhalten wie Hannes Prager. Aber Literatur ist so ein bisschen ja auch die Gelegenheit, unsere eigenen Positionen zu überprüfen. Und zwar dadurch, dass das, was wir lesen, nicht so ist wie das, was wir sowieso schon denken. Das ist ein bisschen wie in der Demokratie, wenn wir uns das anhören, was die Partei, die wir für völlig bescheuert halten, so erzählt, dann ist das nicht wertlos, sondern im Grunde genommen schleift es das Schwert, das man selbst führt. Und ich hoffe, dass für Paulina, und ich muss sagen, das soll jetzt nicht zu selbstbewusst klingen, aber ich weiß von Menschen, die inspiriert waren durch dieses Buch, einmal was Liebe angeht. Also die schönsten E-Mails, die ich bekomme, sind eigentlich von Menschen, die sagen, ich habe auch eine für Paulina. Mhm. Und er heißt Torben. Die sind super schön. Ja? Die sind super schön und ich schreibe ihm jetzt einen Brief. Das habe ich oft bekommen. Mhm. Und dieser Roman ist für mich, und davon bin ich ganz fest überzeugt, im richtigen Leben, ist so eine Hymne an Handlungsfreiheit. Mhm. Also daran, dass das Glück darin liegt, wenn man etwas tut. Wenn man etwas tut, um das zu erreichen, was einem wichtig ist. Weil ich glaube, dieses Tun ist das, was uns wirklich glücklich macht. Ich glaube, wenn wir was geschenkt bekommen, ist es gut. Aber wenn wir mit allem, was wir haben, dafür arbeiten, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen, dann ist das in meiner Erfahrung besser. Mhm. Und also, ich habe mal eine sehr, sehr schmerzhafte Absage der Universität Oxford bekommen. Da wollte ich mal studieren. Und
kann das sein, dass das auch ein Teil der Verarbeitung in diesem Buch ist, mit der, wenn man sich bewirbt an einer Universität und nur so tut, als würde man sich bewerben und anderen dann erzählt, man wurde abgelehnt, dass das einfach der bessere Weg ist, mit dem Schmerz umzugehen?
Ja, da habe ich nicht dran gedacht in dem Moment, aber vielleicht.
Es ist lustig, wie ich jetzt zum dritten Mal versuche, wirklich diese beknackte Frage, bist du wirklich nicht in deinem Buch drin, zu stellen, aber ja, bitte.
Naja, und ich wurde da abgelehnt und ich war wirklich verzweifelt, also ich war nah dran und war irgendwie so in der Finalrunde und da wurde dann von drei Leuten, die da waren, wurde einer genommen und ich war nicht dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich einfach besser vorbereiten auf das Auswahlverfahren und habe mich in Cambridge beworben und wurde genommen und habe dann 3 Jahre später gegen Oxford geboxt und dann gewonnen. Und darin, das kann man jetzt albern finden oder irgendwie kindisch oder so.
Ich finde es, um ehrlich zu sein, streberhaft im besten Sinne.
Ich, ja, auch
ich das. Ich finde das so.
Auch das, ja. Aber für mich war das, und das ist jetzt so ein Beispiel, weil das so plakativ ist und nicht ganz so privat, aber ich habe das öfter in meinem Leben gehabt, unter anderem auch irgendwie natürlich, wenn jemand dir sagt, wenn jemand über ein Buch von dir sagt, es ist schlecht, und das in eine Zeitung schreibt, und 5 Jahre später ist man noch da und hat das nächste Buch geschrieben, das ist ja genau das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene. Und das fühlt sich für mich gut an.
Ist das eine Motivation? Also, als jemand, der öffentlich auch schon sehr häufig kritisiert wurde, kann ich dir sagen, aus meiner Perspektive, es motiviert mich schon auch einfach dann besser zu werden oder etwas zu leisten, was im Widerspruch zur Kritik steht, die mal kam. Also es treibt mich auch an. Um hier nochmal meine Therapeutin zu zitieren, ist nicht das Beste, nicht das Gesündeste fürs eigene Leben.
Ja, ich bin mal vorsichtig mit dem, was Therapeuten sagen.
Ich nicht. Ich begebe mich da hinein einfach.
Also es ist interessant, ne? Ja. Aber es sind ja keine Heiligen. Also ich finde, zu sagen, also ich habe kein Buch geschrieben, weil ich irgendjemandem irgendwas beweisen wollte. Ne? Ich glaube, das wird nicht klappen.
Aber es ist heilsam, wenn du das beschreibst gerade.
Ja, es ist heilsam. Es ist heilsam, wenn jemand über dich gesagt hat, das bist du nicht. Oder das kannst du nicht, oder das wirst du niemals schaffen. Das habe ich so oft gehört in meinem Leben. Ich könnte dir 30 Beispiele aufzählen.
Das ist einer der Hauptantriebsfedern, deswegen sage ich es, das ist einer der Hauptantriebsfedern in meinem Leben. Ich habe das so oft gehört, besonders was das Schreiben betrifft.
Und dann so in sich reinzuhorchen und sich zu fragen, stimmt das eigentlich? Weil manchmal stimmt das. Ich bin zum Beispiel kein besonders guter Tennisspieler. Gestern habe ich erst überlegt, wurde angefragt für eine Anthologie, also eine Textsammlung. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das der Moment, in dem ich mein erstes Gedicht veröffentlichen sollte. Und dann bin ich in mich gegangen und habe mich gefragt, ob das eine gute Idee ist. Also ich glaube, nur weil man bei irgendeiner Sache, weil irgendjemand sagt, das darfst du nicht oder das kannst du nicht, heißt das nicht, dass man es um jeden Preis machen sollte. Aber wenn man in sich den Wunsch spürt, es trotzdem zu machen, und man macht es dann. Dann ist natürlich dieses Machen schön.
Ich glaube, was du beschreibst, ist diese Schönheit des Ausprobierens. Und ich glaube, das, was zum Beispiel Stella und die Diskussion um Stella dir genommen hat, ist die Freude am Ausprobieren.
Genommen hatte, würde ich sagen.
Genommen hatte, genau. Jetzt hast du ja wieder ausprobiert.
Und gleichzeitig würde ich auch sagen, also ich blicke da heute drauf und ich muss sagen, es war so eine kostbare Lektion, auch über eigene Fehler nachzudenken, also und über Dinge, die ich anders hätte machen sollen und wo ich andere Entscheidungen hätte treffen sollen. Und nur, in meiner Erfahrung, nur Dummköpfe sagen rückblickend, ich habe alles richtig gemacht und ich würde es alles ganz genau nochmal so machen.
Gibt es diese Menschen, die das sagen?
Ja, klar. Ja, also ich muss sagen, höre das häufiger. Und ich glaube, es gibt vor allen Dingen viele Typen, die das insgeheim denken. Die denken, ja, aber ich habe es eigentlich immer gewusst und so. Und so ist das gar nicht gemeint, sondern ich finde, bei Menschen, die ich bewundere, bei echten Menschen und bei literarischen Figuren und bei Menschen in Filmen, dann löst es bei mir immer Ehrfurcht aus, wenn jemand trotz Widerständen an einem Traum festhält. So muss ich das, glaube ich, formulieren. Und dieser Traum, Autor sein zu dürfen und Bücher zu schreiben, die Menschen berühren, den habe ich so richtig entwickelt, als ich den Club geschrieben habe. Und dieser Traum, den habe ich in Frage gestellt gesehen. Und den wollte ich mir nicht wegnehmen lassen. Und damit ich den leben kann, das war eigentlich, musste ich wieder zu mir selber finden beim Schreiben. Und diese Erfahrung, dass das geht, und davon handelt auch für Paulina, also dass verschiedene Figuren in diesem Roman vom Weg abkommen, auf unterschiedliche Arten, dass sie nicht mehr das tun, was sie lieben, dass sie nicht mit dem Menschen zusammen sind, den sie lieben, dass sie anfangen zu saufen, dass sie sich nur für Kohle interessieren, dass sie dem Vater eines Kindes das Kind verheimlichen und so weiter. Dieses Verlorengehen, das kennen wir alle, das ist nahezu archaisch. Ne? Mhm. Und dieses Umkehren und diesen Weg zu verlassen, das finde ich, ist einer der erfüllendsten Momente, die man so haben kann im Leben.
Wenn für Paulina verfilmt wird, wovor fürchtest du dich am meisten?
Vor gar nichts.
Wirklich nicht?
Ja, nee.
Okay, also Til Schweiger ist der Regisseur,
wurde mir letztens tatsächlich nahegelegt bei einem Projekt, dass das ein großes Comeback sein könnte beim Club.
Hat mich überrascht. Alles ist in Sepia gedreht?
Du, ich glaube, ich bin glücklicherweise der Meinung, dass, weil ich möchte kein Filmemacher werden. Ich dachte mal kurz, dass ich Drehbuchautor sein will, aber ich möchte Romane schreiben. Und deswegen empfinde ich das so, dass meine Aufgabe sollte sein, die richtigen Hände zu finden für dieses Buch. Den richtigen Produzenten, also wir haben den gefunden. Also ich glaube, ich darf nicht sagen, wer das ist und welche Kombinationen, den richtigen Regisseur und die richtige Drehbuchautorin. Und genau das ist gerade passiert und passiert gerade noch in den letzten Zügen. Und wenn dieses Team gefunden ist, dann glaube ich, ist es die Aufgabe des Autors, sich rauszuhalten und loszulassen. Und wenn dann dieses Team der Meinung ist, es sollte in Sepia gedreht werden, dann sollen sie das machen. Also dann soll sie es machen.
Kann man so loslassen?
Keine Ahnung, also ich bin noch nicht verfilmt worden, aber ich hoffe es. Weil also es gibt ja nichts Schlimmeres als diese albernen Autoren, die dann sagen, ich distanziere mich von diesem Werk. Also so möchte ich nicht sein. Ich glaube, also
Michael Ende von der unendlichen Geschichte.
Ja, ich glaube, man tut gut daran, als Autor, also wie so im alten Rom, ne, dass jemand neben dir läuft und dir ins Ohr flüstert, du bist ein Vollidiot, du bist auch nur irdisch. Also einfach sich jeden Tag daran erinnern, irgendwie die Demut zu wahren, ist glaube ich wichtig, wenn man in der Öffentlichkeit steht mit irgendwas, was man mit einem Buch, das man geschrieben hat. Weil es ist natürlich total einfach zu denken, wenn man eine Lesung vor 1000 Leuten gemacht hat, dass man auf einmal denkt so, okay, ich bin the man, aber das Buch ist der Star. Ja, und wenn ich über die teilweise beknackten Ideen nachdenke, was ich als mein sechstes Buch machen könnte, dann weiß ich genau,
wie... Ich will mal eine wissen.
Ja, die sind, die zwei, die ich jetzt nennen könnte, sind so, dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das mache, deswegen kann ich es nicht sagen, aber dann wiederum gibt es große Zweifel, so, ne? Aber, also ich meine das ganz ernst, das klingt so ein bisschen so wie, als würde ich so tun, als wäre ich irgendwie erleuchtet, aber ich versuche mittlerweile einfach diese Zweifel zu genießen. Weil es ja bisher irgendwie ganz gut gegangen ist.
Weil wenn man in diese Veröffentlichungsvita guckt, könntest du auch als nächstes Buch einen Science-Fiction-Roman schreiben. Also du könntest einfach sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus.
Ja.
Ich werde der neue Andy Meyer aus Deutschland, der den Marsianer geschrieben hat. Nee, Wire. Wie heißt der, Andy?
Ich kenne ihn nicht. Aber also ich muss sagen, ich habe mich schon sehr wohl gefühlt.
Hör dir zu, obwohl ich hier gleich parallel recherchiere.
Damit über Liebe zu schreiben, also wie jetzt in Für Pauline, also so eine Liebesgeschichte zu schreiben, war schon sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es wiederum schlau ist, jetzt die nächste Liebesgeschichte zu schreiben oder ob ich mich davon vielleicht auch mal für ein Buch jetzt verabschieden sollte. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt schon darauf freue, die Arbeit an einem neuen Buch zu beginnen. Einfach, weil es toll ist, bei Diogenes zu sein. Und mit
dazu wollte ich auch noch was fragen. So, wie ist es für Diogenes zu schreiben? Wie fühlt sich das an? Das ist ja so der Olymp. Ist es einfach. Kannst du jetzt auch sagen, nein, das ist mal ganz bescheiden. Aber es ist einfach der Olymp, wer für Diogenes schreibt, hat es geschafft. Und Anschlussfrage gleich hinten ran, dann können wir das in einmal abarbeiten. Bist du dadurch der neue Martin Suter? Der ist ja schon auch etwas älter und Diogenes braucht Nachwuchs.
Ich habe Martin Suter letzte Woche getroffen. Ich habe das Gefühl, also ich weiß von Martin, dass er sehr weit ist bei seinem neuen Roman im Gegensatz zu mir. Also ich glaube, ich tue sehr, sehr gut daran, mich weiter in Martins Schatten aufzuhalten. Und der hat etwas, was ich so nicht habe und was ich ganz toll finde und wo ich mich immer wieder frage, wieso hat er das eigentlich und wie schafft er das zu erhalten. Der hat eine Flamme in sich, die ihn dazu bringt zu schreiben, als würde ihm die Zeit davonlaufen und ich kenne ihn jetzt gut genug, um zu wissen, dem geht's super. Also dem läuft, der hat noch eine Menge Zeit. Und das ist einfach toll. Ich meine, ey, Dunkle Seite des Mondes, Der Koch, Melody, die Almen, die sechs, was sind das, Almen-Romane. Der hat, glaube ich, mehr Almen geschrieben, als ich insgesamt Romane.
Weißt du, wie das geht? Das frage ich mich nämlich immer. Dieses,
ich glaube, er ist einfach sehr, sehr gut.
Also dass du einfach veröffentlichst, das ist so...
Der ist effektiv, er muss effektiv sein und vielleicht ist er ein Wunderkind. Er ist, glaube ich, wirklich gesegnet mit Fantasie und einer Neugier, um die ich ihn beneide. Und zu Diogenes?
Aber ich meine, so weit ist es nicht. Ich finde, dein Buch liest sich wie einer meiner Lieblingsautoren, Leon de Winter, auch bei Diogenes.
Ja,
toller Autor. Es liest sich wie Martin Suter. Das ist dieses, wie ich würde, so elegante Literatur. Es liest sich total elegant. Und damit reißt du dich ein in diese Art des Beschreibens und Schreibens und dieses.
Dankeschön. Ich glaube, und das war auch ganz wichtig für mich, ich glaube, Diogenes steht für Bücher, die Literatur sind und die man gern liest. Und es gibt ganz tolle literarische Bücher, die ich nicht gern lese. Die erscheinen. Ich sage natürlich jetzt nicht was. die erscheinen dann bei ganz tollen Verlagen. Und ich selbst möchte lesbar sein. Und
das ist. Ich finde das mutig, was? Zu sagen, ich möchte lesbar sein.
Mutig gegenüber wem?
Ne, weil ich habe das Gefühl, dass viele Autoren, Autorinnen was Besonderes sein wollen. Sie wollen herausstechen aus der Lesbarkeit. Weil Lesbarkeit heißt irgendwie auch so, kann auch gedeutet werden als so ein bisschen Beliebigkeit.
Ja, da wurden mir schon schlimmere Sachen vorgeworfen, als beliebig zu sein. Und meine Helden sind bei Diogenes. Also Ian McEwan, John Irving, Daniela Kriehn, Benedikt Wells. Boah, was für fantastische Autoren.
Die sind so ein Sommerfest dann.
Weiß nicht, habe ich noch nicht erlebt. Ich bin noch nicht lang genug da. Also ich war gerade auf, ich glaube, 55. Geburtstag von Martin Suter und das war vor allen Dingen sehr warmherzig. Also ich war jetzt bei 3 Verlagen und habe jetzt das Glück, bei Diogenes veröffentlichen zu dürfen. Und als für Polina gerade es geschafft hatte, irgendwie ein Jahr auf der Bestsellerliste zu sein, da war ich im Verlag und wir haben uns da gemeinsam drüber gefreut und ich habe in dem Moment gedacht, dieses ein Jahr auf der Bestsellerliste ist mir bei weitem nicht so wichtig, wie das Gefühl, dass ich dort angekommen bin, wo ich immer hin wollte und dieses Gefühl der Geborgenheit bekomme, was ich als Autor brauche, um in Ruhe arbeiten zu können. Und dieses Team, das mich da umgibt und beschützt und mir den Rücken frei hält, Susanne hier, Susanne da, meine Lektorin Kathi Hertsch, Melanie, Julia aus den Veranstaltungen, dieses Team der sensationellen Vertreter, die die Verbindung halten in den Buchhandel, der großartige Verleger Philipp Kehl, bei dem ich immer das Gefühl habe, der passt auf. Das ist ein ganz großes Glück und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Macht dir das Angst, wenn du weißt, dass du jetzt mit Anfang 40 eigentlich den Verlag gefunden hast, bei dem du für immer bleiben möchtest?
Nee, ich hab überhaupt keine Angst vor Beständigkeit. Also ich bin froh, dass ich mit dem Menschen zusammenlebe, mit dem ich zusammenbleiben werde. Ich bin froh, dass ich einen Verlag habe, bei dem ich mich sehr wohlfühle. Ich bin froh, dass ich mir ganz sicher bin, mit wem ich befreundet bin. Ich esse morgens zum Frühstück Haferflocken.
Ich finde es immer, wenn man jetzt, also ich glaube, wir reden jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde und alles klingt so gut. Eigentlich klingt alles, ist so, wenn du über dein Leben redest, klingt es gerade so, als würde ich so nochmal 10 Jahre danach bei für Polina. Also wenn du auf den letzten 3 Seiten nochmal, was ist aus allen geworden? Alle sind glücklich geworden. So klingt es.
Du bist, hast da eingehakt bei Haferflocken. ich glaube, mein Leben ist vor allen Dingen eher langweilig. Also definitiv ist da weniger los als bei dir. Und ich muss sagen, wenn das Spannendste in meinem Leben innerhalb meiner Romane stattfindet, dann bin ich sehr zufrieden damit.
Gibt es jemanden, den du mit für Polina stolz gemacht hast?
Ich hoffe es. Also, muss ich mir überlegen. Meine Mutter ist meine Erstleserin. Fantastische Frau. Und wir waren gestern zu ihrem 77. Geburtstag in Hamburg Mittagessen und ich musste ein bisschen früher los, weil ich ein ganz wichtiges Telefonat hatte und die letzten Bissen des Schokoladensoufflés hat meine Mutter alleine gegessen und ich bin rausgegangen. Es war so ein sehr, sehr heller Italiener und sie hatte so einen Ecktisch und sie saß da so mit 77, voll mit Kraft, voll mit Leben vor diesem Schokoladensoufflé. Ich habe so zurückgeguckt und ich habe in dem Moment gedacht, ich bin so stolz auf sie, weil das muss man auch erstmal schaffen, 77 Jahre alt zu sein und so neugierig und glücklich wie diese Frau. Und es gab Momente mit meiner Mutter, die ich immer mal wieder mitten auf Lesereise nehme. Ich habe versucht, relativ viele Lesungen zu machen, auch viele in kleinen Buchhandlungen, weil ich nicht vergessen habe, irgendwie wer dafür sorgt, dass ich gelesen werde. Also das machen natürlich die großen Buchhandlungen einerseits, aber eben auch die sehr vielen Unabhängigen, die vom ersten Buch an mit dem Club hinter mir gestanden und mich empfohlen haben und auch eben vor allen Dingen in den Zeiten, in denen ich viel Kritik abbekommen habe, zu mir gehalten haben. Und deswegen war ich auch in irgendwie 40 Quadratmeter Buchhandlung in Heidelberg und habe vor ein paar Leuten gelesen. Da war es total abgefahren. Da ist 5 Minuten nachdem die Lesung losgegangen ist, ist eine Frau reingekommen mit klatschnassen Haaren und ist an mir vorbeigegangen. Es war total voll. Da waren 40 Leute auf 40 Quadratmetern. Wirklich. Und ich gucke sie so an und sie meinte, sorry, ich habe noch kurz geduscht. Also großartig, so kleine Lesungen zu machen. Und auf diese Lesung habe ich meine Mutter immer wieder mitgenommen. Und die ist jetzt keine Frau, die sagt, ich bin stolz auf dich. Aber wenn ich manchmal so erlebt habe, wie wir uns nach den Lesungen angelächelt haben, was das für ein schöner Abend war, dann glaube ich, habe ich in diesem Lächeln auch ein bisschen stolz gesehen. Zumindest hoffe ich das.
Was kommt denn nach Diogenes? Nach dem ein Jahr auf der Bestsellerliste, hast du noch so eine Sache, die du auch noch schaffen möchtest?
Nee. Also ich muss sagen, ich habe schon seit der ersten, bevor der Roman erschienen ist, habe ich alles erreicht gehabt mit Für Polina, was ich wollte. Und zwar
Also da würde ich Albträume von bekommen.
Da würdest du Albträume von bekommen.
Wenn ich wüsste, ich habe jetzt alles erreicht.
Oder du würdest endlich gut schlafen. Also ich bin einfach froh, nicht so gierig zu sein, weil ich meine, irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Das ist doch dieses Gefühl, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich bin als Autor am Ende und dann ein paar Jahre später sagen zu können, ich bin da, wo ich am liebsten eigentlich von Anfang an gewesen wäre und habe Menschen gefunden, denen ich vertraue, die meine Bücher publizieren, das ist so viel. Wenn du dann sagst, jetzt will ich auch noch auf die New York Times Bestsellerliste, dann bist du einfach ein Vollidiot. Ich muss sagen, ich schlafe gut. Und Gott sei Dank träume ich nicht von meinen Büchern. Also, das ist toll. Und Bücher schreiben zu dürfen und ich mache das auch mit allem, was ich habe. Aber ich glaube, es gibt viel, viel wichtigere Sachen im Leben als Bestsellerlistenplätze und Preise und irgendwie das Buch ist jetzt, Buch hat glücklicherweise irgendwie verschiedene Länder Auslandslizenzen verkauft und das ist auch gut für so die eigene innere Balance, weil es ist zum Beispiel in Albanien schon erschienen und es interessiert niemanden. und in Russland auch niemanden, soweit ich weiß. Und da, das hilft einfach, das hilft, sich selbst daran zu erinnern, wie viel Glück man hatte. Und dieses Glück mal gehabt zu haben, ist, und die Erkenntnis darüber, die macht mich einfach zufrieden.
Am Ende dieses Gesprächs möchte ich gerne für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz disclaimern, wir sind befreundet. Wichtig zu sagen. Und im Rahmen unserer Freundschaft möchte ich dir gerne am Ende unseres Gesprächs eine Theaterkarte, nein, eine Konzertkarte überreichen, die ich nicht habe, weil sie noch nicht gekommen ist per Post. Wir gehen hoffentlich beide im Oktober zusammen zu Olafur Arnalds im Admiralspalast. Das ist ein kitschiger, moderner Komponist.
Toll.
Den ich sehr, ich erkläre es kurz den Hörerinnen, da haben wir gar nicht drüber geredet. Über moderne Klassik.
Nee.
Allein dieser Begriff, moderne Klassik.
Ja.
Ich liebe tatsächlich Avo Pärt, ich liebe Lubomir Melnik. Es gibt so verrückte Männer, die diese Musik machen und auch Frauen. Und es gibt diese kitschige Variante davon. Dazu gezählt Max Richter, Olafur Arnalds. Wen gibt's noch?
Ich bin vorsichtig mit dem Wort kitschig. Das habe ich so oft im Zusammenhang mit mir gelesen im letzten Jahr. Also,
ich finde das eine tolle Eigenschaft.
Ja, also ich meine,
das muss man können. Kitsch musst du können. Das ist nicht irgendwas, was du nicht. Also ich weiß natürlich, dass es negativ konnotiert ist, dieses Wort. Aber die Leute gehen zu Max Richter, weil sie aus dem gleichen Grund, warum sie für Polina lesen, weil sie fühlen.
Ja, aber das ist doch nicht kitschig.
So wird es aber dann in der Kritik gedeutet.
Ja, aber das ist doch egal.
Ja, aber dann nehmen wir ein anderes Wort. Fühlbare Musik. Es ist fühlbare Musik. Und deswegen würde ich gerne mit dir dahin gehen.
Dankeschön.
Danke, dass du der Gast in diesem Gespräch warst.
Danke, Thilo.
Wir reden jetzt ja dann nächste Woche über dein Buch im Buchclub.
Ja.
Und da bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt.
Meine Mutter auch. Ich habe immer Angst vor solchen Besprechungen. Deswegen werde ich mir davon berichten lassen, wie ich weggekommen bin.
Wir sind erstaunlicherweise, also es gab ein, um ein Beispiel zu nennen, wir haben ja Lazar auch im Buchclub besprochen und eine, und ich fand das Buch okay und eine Frau in diesem Buchclub, Coco, fand das Buch eigentlich furchtbar. Und über den Verlauf des Gesprächs haben wir aber festgestellt, nee, es ist eigentlich ein gutes Buch.
Schön.
Also bis jetzt ist jedes Buch, auch wenn Leute gesagt haben, es ist furchtbar, immer als gutes Buch am Ende rausgekommen.
Ein ganz tolles Buch.
Vielen Dank.
Danke, Thilo.